Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß!
Hallo und guten Morgen, guten Tag, moin oder guten Abend. Egal, es geht wie immer bei unserem Podcast Die Venendocs um die Venen bzw. Krampfadern oder Erkrankungen der Venen. Und heute widmen wir uns dem Thema, dem großen, großen Themenkomplex der Therapie der Varikose. Ein sehr, sehr großes, vielfältiges Themengebiet, weshalb in der heutigen Folge in erster Linie ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der effektiven Behandlung dieses Krankheitsbildes gemacht werden soll. Und vielleicht, Steffi, kannst du schon mal so einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit des therapeutischen Spektrums bringen. Das wäre klasse.
Ja, wir haben verschiedene therapeutische Möglichkeiten, um Krampfaderleiden anzugehen. Man unterscheidet erstmal die konservativen Maßnahmen, also die, die sich in erster Linie auf die Symptome konzentrieren, wie zum Beispiel Kompressionstherapie, physikalische Maßnahmen, also Bewegungen oder auch manuelle Lymphdrainagen und dann halt die medikamentösen Therapien. Die sind häufig als unterstützende Maßnahmen dabei, können aber auch natürlich als Monotherapie eingesetzt werden. Und davon, von diesen konservativen Maßnahmen unterscheidet man die invasiven, ausschaltenden Verfahren, wo man tatsächlich dann Krampfadern entfernt oder auf chemischen oder physikalischen Wege ausschaltet. Dazu gehören halt die operativen Maßnahmen, in denen man Venen zieht, die endovenös-thermischen Verfahren und die endovenös chemischen Verfahren. Und auf diese ganzen Untergruppen werden wir in den folgenden Folgen dann im Detail noch eingehen. Aber wie gesagt, heute geht es erstmal darum, einen allgemeinen Überblick zu bekommen. Wie ist das denn aus deiner Sicht, Birgit? Stehen diese Verfahren denn alle als Konkurrenz nebeneinander?
Also, es gibt sicherlich Menschen, die die als konkurrierend empfinden. Ich denke vielmehr, dass es ein sinnvolles Miteinander oder Nebeneinander ist, bin der sicheren Überzeugung oder der festen Überzeugung, dass es Sinn macht, oftmals verschiedene Verfahren miteinander zu kombinieren. Und damit haben wir eigentlich, sag ich mal, einen gut gefüllten Köcher an therapeutischen Möglichkeiten und können, was das therapeutische Vorgehen individuell auf unsere Patienten abstimmen. Ich halte wenig davon, sich jetzt nur auf ein einziges Verfahren festzulegen und zu sagen, das ist das alleinig Wichtige und das Richtige und sonst gibt es keine Alternative. So ist es sicherlich nicht. Aber wir werden auch sehr häufig gefragt, ob die Ernährung eine Rolle spielt. Hast du das auch oft gefragt? Was sagst du da?
Ja, das kommt immer wieder vor, wobei es ja keine spezifische Venendiät in dem Sinne gibt. Aber man kann natürlich sagen, ein wesentlicher Risikofaktor von Krampfadererkrankungen beziehungsweise der Symptomatik ist halt die Adipositas, also oder das Übergewicht. Und von daher macht es schon Sinn, darauf zu achten, dass also ganz konkret der Bauchüberhang nicht so dramatisch ist, dass die Venen halt einen so hohen Druck von oben bekommen und dadurch alleine eine, ja, manchmal auch Venenschwäche ohne Varizen, das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert, aber dass im Endeffekt der Bauch als mechanisches Hindernis sozusagen den venösen Rückfluss stört. So.
Würdest du dann das auch so formulieren, dass eine Unterstützung der Adipositas-Behandlung oder eine unterstützende Adipositas-Behandlung sinnvoll ist in dem therapeutischen Konzept der Varikose?
Ja. Das gilt sowohl für die Varizenerkrankungen als sicherlich auch für die Ödemerkrankungen wie Lipödem und Lymphödem. Auf die kommen wir sicherlich in anderen Folgen auch nochmal detaillierter zu sprechen.
Ja, ja. Du hast Medikamente genannt. Das sind sicherlich so die sogenannten Venenmittel. Patienten sind dann nicht so sicher, ob die wirken, ob sie nicht wirken oder ob sie vielleicht sogar als Alternative zu Kompressionsstrümpfen gewertet werden können. Sie sind sicherlich wirksam und meines Erachtens häufiger besser als ihr Ruf. Wie siehst du das?
Genau, also man muss bei den Wehenmitteln ja einmal unterscheiden. Also dazu gehören halt so Sachen wie Rosskastanienextrakt, Steinklee und rotes Weinlaubextrakt. Man muss dabei unterscheiden zwischen den topischen Anwendungen und den Dingen, die man tatsächlich medikamentös als Tablette zum Beispiel einsetzt. Bei den topischen Verfahren ist es eher, glaube ich, der Glaube oder das angenehme Gefühl, was sich da für den Patienten einstellen kann. Aber da ist sicherlich eine große Wirksamkeit im Sinne von Ödemreduktion oder Verbesserung der venösen Beschwerden sonst eigentlich nicht gegeben. Bei den medikamentösen, also Tablettenbehandlungen, kann man auch in Studien nachgewiesene Effekte vor allem auf die Ödemreduktion sehen. Und von daher macht es Sinn, diese Tabletten unterstützend einzusetzen, entweder wenn die Kompressionstherapie nicht ausreichend ist oder die aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden kann oder nicht durchgeführt werden möchte. Aber der Effekt ist sicherlich geringer, als man das mit der Kompressionstherapie erreichen würde.
Ja, gerade so im Sommer ist es ja schwierig, Kompressionsstrümpfe anzulegen bzw. zu tragen. Alternativ ist hier im Norden Deutschlands, so an der Küste, wird häufig genannt, ja, dann gehe ich mit den Beinen ins Wasser. Das hat eine ganz besondere Wirkung. Also tatsächlich, also wenn man so denkt, also diese Kneippschen Anwendungen mit kaltem Wasser oder Wasser treten, ist physikalisch hochinteressant, was sich da so im Venensystem tut. Und es ist sicherlich eine ganz gute eine Daueralternative natürlich nicht, aber es hat doch tatsächlich eine Auswirkung auf das Fließverhalten des Blutes im Bein.
Genau, zumal es ja eigentlich zwei positive Effekte kombiniert. Wir haben sozusagen die Kühlung und den Wasserdruck von außen, aber zusätzlich halt auch die Bewegungskomponente, wenn sich der Mensch laufend durch das Wasser bewegt. Also wir aktivieren die Wadenmuskelpumpe.
Also Wassergymnastik oder Aquajogging, wie es jetzt ja heißt, sicherlich eine sehr gute Methode, die meines Erachtens verdient, in den therapeutischen Reigen der Therapiemöglichkeiten aufgenommen zu werden.
Also aus Erfahrung würde ich das auch so sagen. Das Problem ist natürlich gerade, wenn es um Leitlinienerstellung und Ähnliches geht, dass es immer evidenzbasierte Studien braucht. Und das ist sicherlich für ein solches Verfahren ja gar nicht so einfach in ausreichend großer Zahl zusammenzubekommen. Es wäre aber mal eine schöne Fragestellung. Also ihr sitzt ja oben an der Ostsee, an der Quelle sozusagen. Das könntet ihr eure Patienten doch einfach mal im Rahmen einer Studie ins Wasser schicken.
Das haben wir tatsächlich gemacht. Du wirst lachen, aber das wird noch publiziert. Das haben wir wirklich gemacht. Wir hatten so ein Therapie-Schwimmbad in einer Reha-Klinik. Das ist so 1,40 Meter maximal tief. Da haben wir Patienten reingestellt und mit Ultraschall, so eine spezielle Ultraschallvorrichtung gemessen, was sich da so tut. Hochinteressant. Da können wir dann nochmal dezidiert später drauf eingehen, aber auf alle Fälle der Wasserdruck von außen und die Bewegung im Wasser ist sehr wichtig, so auch insgesamt die Bewegung. Aber Wasser ersetzt ja zum Beispiel vielleicht die Kompression. Und die Kompression ist ja auch sehr, sehr vielfältig. Also da bist du ja nun ausgesprochen versiert zu diesem Thema. Kannst du einen kurzen Kompressionsüberblick?
Genau, also die Kompressionstherapie kann ja entweder mit Verbänden, mit Strümpfen oder mit medizinisch apparativen Kompressionsverbänden, also das sind dann eher so Klettverbände, durchgeführt werden, oder sie kann im Sinne von Maschinen als intermittierende pneumatische Kompressionstherapie durchgeführt werden. Das Häufigste, was man im Alltag tatsächlich so einsetzt, sind ja in erster Linie die Kompressionsverbände, die früher ganz traditionell mit diesen braunen Wickeln durchgeführt wurden, also die klassischen Pütterverbände. Da sollte man darauf achten, auch wenn sie heute noch eingesetzt werden, dass man eine Unterpolsterung wählt, um einfach einen entsprechenden Hautschutz zu haben. Die Kompressionsverbände machen halt vor allem dann Sinn, wenn die Beinform noch nicht endgültig ist. Also wenn man stark geschwollene Beine hat, zum Beispiel im Rahmen von einem offenen Bein, was im Rahmen von entzündlichen Prozessen oder so stark geschwollen ist, da kann es halt Sinn machen, zunächst mit den Kompressionsverbänden zu beginnen. Neben den klassischen oder althergebrachten Bütterkompressionsverbänden gibt es heutzutage auch modernere Varianten, die sogenannten Mehrkomponenten-Kompressionssysteme, die ganz ursprünglich mal aus 4 verschiedenen Lagen bestanden haben. Heutzutage gibt es auch schon sehr dünne Varianten mit 1 oder 2 Komponenten, die dann in diesem Fertigpaket sozusagen enthalten sind und die wesentlich weniger störanfällig sind. Also gerade die alten Pütterwickeln hatten ja häufig den Nachteil, dass, ich sag mal, wenn es schlecht gewickelt war, die Binde schon wieder am Sprunggelenk saß, wenn der Patient nur gerade die Praxis verlassen hatte. Und bei diesen Mehrkomponentensystemen ist häufig auch ein adhäsiver Anteil enthalten, sodass dieser Verband erstens viel einfacher anzulegen ist und zum anderen auch wesentlich besser am Bein hält. Zum Teil gibt es auch so eingebaute Druckindikatoren, dass man halt auch weiß, dass man tatsächlich den richtigen Kompressionsdruck am Bein erzeugt hat, sodass es nach einer entsprechenden Schulung sogar Laien möglich wäre, diese Verbände anzulegen. Und noch einfacher ist es dann bei den medizinisch adaptiven Klettverbänden, die ja sind sozusagen auch individuell anpassbar, aber man hat halt quasi diese Manschettengrundform und man zieht mit den einzelnen Kletts dann im Endeffekt den Verband nur, oder die ist eigentlich schon fast, ja, eine Schiene wäre jetzt falsch, also nur, dass der Hörer sich auch vorstellen kann, wovon wir eigentlich reden. Aber es ähnelt sehr orthopädischen Schienen, wenn man das so beschreiben oder umschreiben möchte. Und es ist aber halt nicht so ein harter Metallanteil im Endeffekt drin, sondern es sind weiche textile Klettmanschetten sozusagen, die dann individuell in der Regel vom Fuß nach oben reichend auch in den verschiedenen Ebenen individuell angepasst werden können, was die Druckwerte angeht.
Ja, es ist, denke ich, sehr, sehr schwierig, nur vom Beschreiben her die Wirkung der Kompression zu schildern beziehungsweise sich vorzustellen, wie so ein Wrap-System tatsächlich aussieht oder was damit gemeint ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie kriegen wir es hin, dass unsere Patienten oder Patientinnen ihre Kompressionsverbände selbst anlegen können, beziehungsweise dass ein Strumpf angelegt wird, der nicht ein Strumpf, sondern ein Verband angelegt wird, der dann auch hält. Und von daher ist natürlich auch die Frage, ist vielleicht auch ein Kompressionsstrumpf sinnvoll? Vielleicht ist das leichter oder einfacher. Aber auch da habe ich oft die Rückmeldung, dass es sehr schwierig ist. Also wir verordnen sehr, sehr häufig Kompressionsverbände oder auch Kompressionsstrümpfe, inklusive die Verordnung eines Pflegedienstes für die betreffende Person, sodass also jemand kommt und den Patientinnen oder Patienten hilft, die Kompression zu tragen. Ist das bei euch auch so?
Ja, ich beantworte sofort eine Frage. Ich will noch einmal ganz kurz zurück, damit es sozusagen auch komplett ist. Wir hatten uns ja jetzt die ganze Zeit über diese Kompressionsverbände unterhalten. Und da muss man halt sagen, die sind vor allem gedacht für die Entstauungsphase. Also dann, wenn, wie gesagt, das Bein noch keine endgültige Form hat, in dem Moment, wo die Entstauung stattgefunden hat, also das Bein eine relativ konstante Form hat und eigentlich nur in Anführungsstrichen vor weiterer Schwellung, Ödematisierung geschützt werden soll, oder es darum geht, Symptome wie schwere Gefühl zum Beispiel oder Wadenkrämpfe zu lindern. Da macht es Sinn, vor allem in der Daueranwendung oder langfristigen Anwendung dann medizinische Kompressionsstrümpfe einzusetzen. Und die gibt es halt auch in verschiedenen Kompressionsklassen, die dann definiert sind jeweils nach dem Druck, der im Knöchelbereich abgegeben wird. Oder halt auch als Sonderform zum Beispiel, wenn es um offene Beine geht, da gibt es halt auch spezielle sogenannte Ulkus-Kompressionsstrumpfsysteme, also der alte Satz, den man ja oft hört, solange das Bein offen ist, darf da kein Strumpf drauf, der gilt heute so nicht mehr. Und es gibt auch noch Sonderformen von medizinischen Kompressionsstrümpfen für Patienten, die einen Diabetes haben oder eine Neuropathie haben oder eine begleitende arterielle Verschlusserkrankung. Das sind dann Strümpfe mit besonderen Stricktechniken, die das Risiko von Komplikationen in diesen Kombinationen der Erkrankungen verhindern sollen. Und dann muss man ansonsten noch unterscheiden bei den Kompressionsstrümpfen zwischen solchen, die rund gestrickt sind. Das ist sozusagen der Klassiker, den man im Rahmen der Venenerkrankungen ja meistens findet. Und wenn eine starke Ödemkomponente dabei ist, sei es bei sehr fortgeschrittenen Venenerkrankungen oder Lipödemen oder Lymphödemen, dann würde man sogenannte flachgestrickte Kompressionstherapien wählen, um zu verhindern, dass das Material so in Hautfalten hineingezogen wird oder halt Druckstellen verursacht. Das nur erstmal ganz kurz als sozusagen Vervollständigung dessen, was ich vorhin erzählt habe. Und ja, bei uns ist es auch so, dass das Anziehen der medizinischen Kompressionsstrümpfe nicht immer ganz einfach ist, vor allem für häufig ja auch ältere Patienten. Man sollte immer dran denken, den Patienten, um die Eigenständigkeit zu erhalten, wann immer möglich auch Anziehhilfen mit zu verordnen. Dieses Spektrum der Anziehhilfen kann ja reichen von einem Gummihandschuh mit Noppen, um den Strumpf einfacher anziehen zu können. Es gibt aber auch sozusagen so Gleithilfen, damit der Strumpf einfacher über die Ferse rutscht. Es gibt Gestelle, auf die man den Strumpf aufziehen kann, sodass man quasi wie in einen Stiefel hineinsteigen kann. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass es nicht die eine Variante an Anziehhilfe gibt, die jetzt für alle Patienten gleichermaßen geeignet wäre, sondern ich sage eigentlich immer, sie sollen ins Sanitätshaus gehen, sich die verschiedenen Varianten mal anschauen und sich dann das aussuchen, mit dem sie tatsächlich auch am besten zurechtkommen. Und wenn das alles nicht funktioniert und es auch keine dritte Person zu Hause gibt, die eventuell mit Hand anlegen kann, dann kommt man tatsächlich manchmal um den Pflegedienst nicht herum. Aber viele Patienten mögen das tatsächlich nicht so gerne, weil sie dann so abhängig in der Zeitgestaltung ihres Alltags sind. Der Pflegedienst kommt morgens nicht immer um dieselbe Zeit oder dann möglichst oder abends zum Ausziehen dann auch nicht immer um die Zeit, wie die Patienten sich das wünschen. Und das macht den Alltag leider dann manchmal etwas komplizierter.
Ja, jetzt haben wir also schon ausgesprochen viel über Kompression gesprochen, aber natürlich noch bei Weitem nicht alles, was es diesem Thema zu sagen gibt. Wir wollten ja in dieser Folge jetzt so ein bisschen beim Überblick bleiben. Und ich denke auch, also allein schon unser Gespräch macht deutlich, wie umfangreich der therapeutische Ansatz von Venenerkrankungen insgesamt ist. Man kann es sich einfach gar nicht so einfach machen und sagen, ja klar, Patient ist venenkrank und deswegen Kompression oder Operation fertig. So einfach, denke ich, ist es nicht. Man muss wirklich immer wieder individuell schauen. Und natürlich gibt es auch neben den konservativen, sprich nicht operativen oder nicht invasiven Methoden, die operative Vorgehensweise, wie jetzt Ausschalten von Venensegmenten. Das klingt also so, als würde man einen Lichtschalter ausschalten. Das ist natürlich Quatsch. Aber man meint damit insuffiziente, das heißt also Venensegmente, die einen pathologischen Rückstrom, einen sogenannten Reflux erlauben, auszuschalten, in dem Sinne, dass sie entfernt werden oder verschlossen werden. Also entfernt, das sind operative Verfahren, invasiv, offen. Da gibt es diese klassische Venenoperation, das sogenannte Venenstripping mit einer Präparation in der Leiste oder in der Kniekehle, Entmündungspunkt der jeweiligen großen Stammvenen und mit dem folgenden Unterbinden dieser an der Eintrittsstelle und Entfernen, in dem Sinne, dass sie mit Hilfe von Drähten oder Katheterverfahren oder sogenannten Venenstrippern gezogen werden. Des Weiteren gibt es natürlich dann auch die okkludierenden Verfahren. Das sind also entweder mit Hitze, das sind diese Laser- oder Radiofrequenzmethoden. Da wird ein entsprechender Applikator in die Vene hineingebracht, meistens durch eine kleine Punktion oder einen kleinen Hautschnitt. Ist das möglich? Und die Vene wird sozusagen von innen sondiert bis zu dieser wichtigen Stelle, zum Beispiel Leiste oder Kniekehle. Und der ganze Eingriff wird dann noch in örtlicher Betäubung durchgeführt. Es wird in der Vene Hitze produziert, entweder mit Laserlicht oder mit Strom. Und das ganze System wieder herausgezogen. Das heißt, die Vene wird sozusagen von innen, wenn ich ganz böse bin, würde ich sagen, gekocht. Das versteht dann jeder, weil es wird sehr, sehr heiß innerhalb der Vene. Und über diesen Hitzeschock innerhalb der Venenwand kommt es schlussendlich zum Verschluss. Und dann gibt es noch die Verfahren, dass man chemisch arbeitet, sprich es wird ein Medikament, ein sogenanntes Verödungsmittel oder Sklerosierungsagens direkt mal in die Zielvene appliziert, das heißt meistens mit einer Spritze oder einem kleinen Katheter. Und es wird dann ein Verödungsmittel direkt planvoll gezielt injiziert. Das ist das Wichtige, das Wort, dass man wirklich ganz gezielt vorgeht. Und das Segment, das jetzt wirklich relevant ist für die Erkrankung des jeweiligen Individuums, das man behandeln will, ausschaltet.
Genau. Das war immer ein schöner Überblick über die ausschaltenden Verfahren. Was du sehr deutlich gemacht hast, war, dass es heutzutage eigentlich das Gebot ist, minimalinvasiv und stadiengerecht zu behandeln. Früher war man da ja manchmal etwas grober unterwegs und hat, auch wenn nur einzelne Teile, zum Beispiel der Stammvene, defekt waren, diese trotzdem komplett gezogen. Das macht man heute eigentlich nicht mehr, sondern man behandelt halt sehr zielgerichtet. Woher weißt du denn, welche Segmente du behandeln musst? Also was ist sozusagen deine wesentliche Diagnostik, wenn du deinen Therapieplan erstellst?
Also das Wesentliche, das A und das O, ist die Duplexsonographie. Man erstellt letztendlich sozusagen im Kopf, beziehungsweise man kann es natürlich auch, man muss es unbedingt dokumentieren, aber eine venöse Landkarte. Also den Patienten erkläre ich das immer, sie müssen sich vorstellen wie ein Flusssystem, ein Fluss mit Seitenarmen. Das kann sich jeder eigentlich ganz gut vorstellen, wie das so ist. Man kann auch von einem Bachlauf reden, wenn man das möchte. Aber man kann individuell das gesamte Bein sozusagen duplexsonografisch scannen. Und man sieht ganz genau, wo jetzt Venensegmente nicht in Ordnung sind, wo Abschnitte sind, die aber kompetent sind. Und die kompetenten Venenabschnitte gilt es für mein Dafürhalten zu erhalten und nur diejenigen, die pathologisch sind, auszuschalten, in dem Sinne, dass sie vielleicht gezielt verödet werden oder gezielt herausgezogen werden.
Jetzt haben wir ja so ein ganzes Portfolio an verschiedensten Therapiemöglichkeiten. Wonach unterscheidet man denn jetzt, für wen mache ich was? Oder was kann wann sinnvoll sein? Ich weiß, da streiten sich ganze Phlebologen-Generationen drüber, was ja sozusagen das Verfahren ist, was alles eliminiert. Aber das haben wir gerade am Anfang ja schon gesagt. Es gibt ja eigentlich nicht das Verfahren, mit dem man alles machen kann, sondern in der Regel gibt es bestimmte Dinge, die sich besser oder schlechter mit dem einen oder anderen halt angehen lassen. Fangen wir mal bei den ganz Kleinen an, bei den Besenreisern. Welche Optionen hätten wir denn da?
Bei den Besenreisern haben wir ganz klar vorne die Verödungsbehandlung, die sogenannte Sklerosierungstherapie. Und alternativ für ganz kleinkalibrige, direkt immer ausschließlich im obersten Hautniveau liegenden Gefäße kommt noch die Laser, also die transkutane Lasertherapie in Frage.
Genau, also von außen durch die Haut, nicht von innen, ne? Genau. Mhm.
Ja, genau, von außen durch die Haut. Also das hat jetzt mit dieser endovenösen Lasertherapie überhaupt nichts zu tun. Das sind also andere Laser, die da zur Anwendung kommen. Allerdings, so ganz persönlich, bin ich ein großer Freund der Verödungsbehandlung, weil man den Therapieerfolg unmittelbar abschätzen kann oder sehen kann. Und es ist immer ein großes Aha-Erlebnis, wenn ich zum Beispiel im Rahmen vom Studentenunterricht Verödungsbehandlungen demonstriere und die dann sehen, wie das aussieht. Dann sehr, ja, die möchten dann am liebsten selber auch gleich verödet werden. Das ist natürlich dem Rahmen Quatsch, aber es ist sehr eindrucksvoll. Ja.
Wenn wir dann sozusagen eine Stufe weiter hochgehen, die kleineren Seitenästchen, das sind ja die, die man häufig dann so geschlängelt unter der Haut liegen sieht, die schon ein bisschen dicker sind. Was würde oder welche Verfahren kommen da zur Anwendung?
Also wenn sie sehr weit oberflächlich im Hautniveau liegen, da ist letztendlich neben der Verödungstherapie, die da auch sicherlich gute Erfolge bringt, die percutane Phlebektomie zu bevorzugen. Das sind also in Lokalanästhesie entlang dieses Venensegmentes, macht man klitzekleine Stichinzisionen, man hat kleine Häkelnadeln, das sieht wirklich aus wie kleine Häkelnadeln, man könnte auch was häkeln, wenn man will, aber also mit denen nimmt man die Vene sozusagen durch diesen kleinen Schnitt an die Oberfläche und kann sie in Lokalanästhesie behutsam, aber doch resolut, wenn man so will, also resolut, behutsam entfernen. Ja, der kleine Schnitt wird dann geklebt, kommt ein Strip drüber, fertig.
Als nächste Stufe oder die größte Variante wären dann ja die sogenannten Stammvenen, die sich einmal als Vena saphena magna von der Leiste zum Innenknöchel ziehen, beziehungsweise Vena saphena parva von der Kniekehle zum Außenknöchel. Für die Stammvenen du hattest ja gerade das komplette Portfolio angesprochen, kommt im Prinzip fast alles in Frage.
Ja, also Stammwehen kann man eigentlich alles anwenden. Ja. Also ich bin in der Zeit phlebologisch groß geworden, da gab es als einzige Methode die Crossectomy-Stripping-Variante für die Stammvenen und sonst eigentlich nichts. Es hat sich dann die endothermischen Verfahren haben sich dann entwickelt und wurden also sozusagen im Laufe der Zeit zu echten Alternativen, das kann man so sagen. Und ich denke, es hängt immer abhängig vom tatsächlichen Befund, also vom Durchmesser der betroffenen Vene, von der anatomischen Variante, ob sie jetzt vielleicht untypisch mündet, das gibt es ja auch, dass sie nicht immer so wie jetzt im Anatomieatlas diesen Bogen einnimmt an der Mündung, sondern manchmal auch irgendwie seitlich oder tief mündet. Also es gibt schon bestimmte Kriterien, die dann sagen oder entscheiden, helfen, welches Verfahren das sinnvollere ist.
Es sind so zwei wesentliche Fragen, die bei uns immer wieder auftauchen, wenn wir uns mit den Patienten über den Therapieplan unterhalten. Das eine ist halt, lohnt sich das Ganze überhaupt? Kommen die nicht doch immer wieder?
Ja, also die, sagen wir mal so, die Disposition, venenkrank zu sein, beziehungsweise eine Veneninsuffizienz im Laufe seines Lebens zu entwickeln, mit anderen Worten, das Risiko, Krampfadern zu entwickeln im Laufe des Lebens, ist genetisch vorgegeben. Und an dieser Situation, an der Disposition kann man nun wirklich nichts ändern. Die Venen, wenn dann gefragt wird, ja kommen die wieder, ist die erste Frage, sind es tatsächlich die, die man entfernt hat? Also die, die entfernt bzw. okkludiert sind, erfolgreich, die sind dann tatsächlich ausgeschaltet. Aber es gibt durchaus so Venen oder Varizen, die dann im behandelten Gebiet wieder neu entstehen. Ich bin der Auffassung, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, ach Mensch, da hat jemand im Vorwege nicht ordentlich gearbeitet, die kommen alle wieder, das ist sicherlich nicht richtig. Es liegt einfach an der Disposition und der Erkrankung selbst, dass wieder neue Venen auftreten können. Und man hat auch lange Zeit den Begriff Rezidiv verwendet. Also Rezidiv heißt, da ist tatsächlich am Ort des Geschehens wieder was da, beziehungsweise vielleicht war es auch nie ganz wirklich weg. Das klingt immer so nach erhobenem Zeigefinger und dieser Begriff hat sich mittlerweile aus der Internationalwelt verabschiedet und man spricht von REVAS, das sind also Recurrences after Surgery oder after Treatment. REVAT ist momentan der gängige Begriff und damit sind gemeint eigentlich neue oder auch neu auftretende Venen, die varikös werden oder beziehungsweise Venen, die vorher suffizient beziehungsweise kompetent waren, die im Laufe der Entwicklung der Erkrankung nun auch insuffizient werden. Ich finde, es ist immer eine philosophische Frage, während die Venen, die man als REVAT sieht, nicht auch ohne dass vorher behandelt worden wäre, vielleicht auch insuffizient geworden. Und das sind solche Diskussionen, die meines Erachtens nicht so richtig zielführend sind.
Aber es lohnt sich halt schon, wenn, also letztlich stellt ja die Krampfadererkrankung vor allem bei den großen Venen oder auch ausgeprägten Seitenästen ein hämodynamisches Problem dar. Das heißt, die Durchblutung in den Beinen funktioniert ja nicht richtig. Und von daher macht es auf jeden Fall Sinn, vor allem dann, wenn Symptome da sind, also Schwere, Schwellungsneigung, Verfärbungen, Ekzeme oder sogar ein offenes Bein, diese Krampfadern tatsächlich auch ausschaltend anzugehen und das dann im Verlauf, was wiederkommt, das liegt einfach an der chronischen Erkrankung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ne? Aber trotzdem kann man nicht sagen, diese Therapie lohnt sich nicht.
Ja, natürlich. Also es lohnt sich zur Verbesserung der Durchblutung ganz bestimmt. Also in vielen Fällen ja.
Ja. Die zweite Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der Kompression. Also nach den Verfahren wird ja in der Regel eine Kompressionsstrumpfversorgung in aller Regel angeraten. Die kann je nach Operateur oder Behandler unterschiedlich lang ausfallen von der Empfehlung her. Also meistens ist es, ich sag mal, 1-2 Wochen. Es gibt aber auch Behandler, die empfehlen durchaus 4, 5 oder 6 Wochen die Kompression nach einer Operation zum Beispiel zu tragen. Aber wie ist es denn danach? Also wenn diese posttherapeutische Tragezeit abgeschlossen ist, macht es Sinn, ja sozusagen dauerhaft weiter Kompressionstherapie zu tragen, um das Rezidivrisiko oder das REVAT-Risiko zu reduzieren? Oder bringt es keinen Vorteil? Oder welchen Patienten würdest du empfehlen, Kompression weiter fortzuführen, auch nach einer Therapie, also einer ausschaltenden Therapie?
Ja, also letztendlich, also gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. An sich wäre die Kompressionstherapie ja in vielen Fällen die Alternative zu einem invasiven Vorgehen. Und wenn man sich dann zu einem invasiven Vorgehen entschieden hat und eine Verbesserung der Durchblutung erreicht hat, kann man auch argumentieren, wenn die Wundheilung abgeschlossen ist oder die Situation, dass es da vielleicht noch Blutergüsse geben könnte oder sowas nach einem Eingriff, wenn das rum ist, also ungefähr 2 oder 3 Wochen nach der Operation oder der Verödung, dass man dann die Kompression weglassen kann. Letztendlich, weil man ja, wenn man jetzt die Kompression als Tool sieht, die venöse Hämodynamik zu verbessern, mit dem operativen Eingriff dieses Jahr nun erreicht hat. Man hat die venöse Hämodynamik sicherlich deutlich verbessert und hat dann das Ziel erreicht. Allerdings gibt es sicherlich Patienten und Patientinnen, die auch im tiefen Venensystem Insuffizienzen haben, also dass so die tiefen Leitvenen, die in der Muskulatur verlaufen, im Oberschenkel oder an der Wade oder auch im Beckenbereich, Einschränkungen haben. Diejenigen sollten dauerhaft Kompression tragen. Oder Patienten, die ein offenes Bein haben und deswegen einen Veneneingriff bekommen haben. Auch da ist ganz klar, gibt es Studien und auch Daten darüber, dass das Rezidiv eines Ulkus deutlich oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rezidiv-Ulkus auftritt, minimiert wird, wenn die Patienten auch nach Abheilung des Ulkus weiterhin Kompression tragen. Also das sind diejenigen, also bei Patienten mit tiefen mit Leitveneninsuffizienz oder tiefen Insuffizienz oder Patienten mit Ulkus, da würde ich vorschlagen, dass die auch nach Varizen ausschaltenden Maßnahmen die Kompressionstherapie weiter fortführen.
In welchen Abständen empfiehlst du deinen Patienten die Kontrolle? Also wenn jetzt die Therapie erfolgreich abgeschlossen ist, ihr habt vielleicht auch, 4, 6 Wochen nach dem Eingriff nochmal nachgeschaut, ist alles wunderbar abgeheilt, alles zur Ruhe gekommen. Wann sollen sie wiederkommen?
Also bei uns ist es so, die kommen zum Eingriff, also sind entsprechend aufgeklärt und kommen zum Eingriff, der in der Regel ambulant durchgeführt wird, bringen zu diesem Eingriff ihre Kompressionsstrümpfe mit. In manchen Fällen wird eine Thromboembolie-Prophylaxe durchgeführt. Das ist auch wieder ein Thema für eine extra Podcast-Serie, hochinteressant. Und dann wird der Eingriff durchgeführt. Die Patienten gehen nach Hause. Am Folgetag kommen sie zum Verbandswechsel. Wir schauen uns die Situation an. Dann kommen die nochmal eine Woche später, wenn Fäden zu ziehen sind. Und dann nach einem halben Jahr.
Also das bezieht sich jetzt vor allem auf die invasiven, operativen oder ausschaltenden Verfahren. Ja. Also für Verödungen und Ähnliches ist das ja ein bisschen anders.
Die Verödungsintervalle sind anders getaktet, ja.
Genau. Ja, unsere Zeit ist schon wieder um. Das ist so gemein. Also wir könnten einfach auch ein paar Tage durchreden. Aber ich denke, wir haben vieles halt leider nur anreißen können, aber zumindest einen kleinen Überblick gegeben über die therapeutischen Möglichkeiten, die man bei Krampfadererkrankungen unterschiedlicher Intensität einsetzen kann. Zu den Details, das haben wir ja schon versprochen, wird es weitere Folgen geben, wo wir dann auf die verschiedenen operativen endovenös-thermischen Verfahren oder endovenös-chemischen Verfahren und auch nochmal auf die Kompressionstherapie eingehen werden, sodass man da nochmal die verschiedenen Spezialitäten auch intensiver beleuchten kann. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen, damit wir nichts vergessen?
Nö. Also wir haben uns jetzt unterhalten über Medikamente, Kompression, Lebensstil, Beeinflussung und über die tatsächlich handwerklichen Methoden, sprich Varizenausschaltung, operativ, endothermisch oder endochemisch. Das war so als erster Überblick, finde ich, gut. Und es macht bestimmt, es weckt ihr Interesse. Ich merke es schon. Also zumindest, brennt uns ja unter den Nägeln, teils weiter darüber zu sprechen.
Ja. Das heißt, wir sagen erstmal Tschüss für heute und bis bald.
Genau. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.